Hereinspaziert, Herr Warnecke. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Flügge. Freue mich, wieder bei Ihnen zu sein.
Herr Warnecke, also erstmal begrüßen wir unsere Zuhörenden wie immer. Normalerweise lese ich ja zu Beginn auch vor aus den Zuschriften, die wir jede Woche haben. Das überspringen wir heute mal ein bisschen, weil wir eine besondere Gästin bei uns haben.
Sie sind wieder sehr Berlin unterwegs. Wunderbar.
Na, Moment mal.
Gästin?
Gästin. Gästin ist ja... Also da muss ich, brauchen Sie noch mal ein bisschen Nachhilfe.
Brauche ich Nachhilfe, ja.
Gästin stammt von den Gebrüder Grimm, also aus dem 19. Jahrhundert. Das hat eigentlich eher die Ebene, darf man das heute noch sagen? Also da hole ich Sie, glaube ich, wieder ab, ne? Bei dem Spruch.
Bei 19. Jahrhundert oder nee, bei darf man das noch sagen?
Darf man das so noch sagen?
Also ich habe Gästin noch nie gehört, ja. Vielleicht bin ich einfach zu jung.
Das lassen wir jetzt mal so stehen und wir kommen jetzt nämlich zu unserem besonderen Gast. Also Frau Stumm, herzlich willkommen und so wie Sie sich am besten wohlfühlen, mit Gästin oder Gast, glaube ich, egal.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich ganz besonders, dass ich zu Gast sein darf.
Ja, okay. Zu Gast. Ja, genau, das ist eine gute Lösung. Zu Gast sein darf. Herzlich willkommen, Frau Stumm.
Herzlich willkommen. Sie sind ja seit 2021 hauptberuflich in Berlin im Deutschen Bundestag. Sie sind stellvertretende Generalsekretärin. Sie machen jetzt auch den Eindruck, Sie fühlen sich sehr wohl in Berlin, oder?
Ja, definitiv. Ja.
Ist schön zu hören, Herr Warnecke.
Ja, vielleicht kann ich da noch lernen eines Tages.
Ja, vielleicht, Sie sind viel länger in Berlin, fühlen sich aber gar nicht so wohl in Berlin. Das thematisieren wir ja hier immer hoch und runter. Jetzt
Ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Sie wissen das schon, ne?
Also.
Wobei ich auch sagen muss, im Ländle gefällt es mir auch gut, da liegt mein Wahlkreis.
Sie kommen aus Baden-Württemberg, nicht zu überhören. Ich habe aber auch gesehen, Sie nehmen ja Ihr Kind auch immer mit nach Berlin. Also es scheint auch Ihrem Kind hier zu gefallen. Also gefällt es auch bei der Mutter. Und da, wo die Mutter ist, muss das Kind auch hin.
Richtig, wobei ich jetzt für die Zuhörer natürlich sagen muss, meine Tochter ist 5 Monate alt. In dem Stadium wäre es natürlich schon gut, wenn sie noch mitgeht. Und angesichts dessen bleibt sie dann irgendwann mit einem 1 oder 2 Jahren dann auch bei dem großen Bruder und bei meinem Mann daheim. Und dann kümmern sich die Großeltern dann drum. Aber gerade ist sie noch sehr abhängig von mir.
Also wer Ihnen in den sozialen Medien folgt, der sieht es, findet es ganz toll, muss ich nochmal persönlich sagen. Gibt ja sozusagen das Thema Diversität und auch wird in der Politik, insbesondere im politischen Geschäft, ist das sicherlich sehr schwierig. Finde ich toll, dass Sie diese Botschaft setzen. So.
Genau. Und dass es auch jemand an der Spitze gibt, der Kinder hat. Das ist ja auch parteiübergreifend ein bisschen seltener geworden. Ob, da hat man dann auch eine andere Blickrichtung auf viele politische Themen und insbesondere auf das Eigentum mit.
Richtig, Eigentum und Familie, werden wir wahrscheinlich heute auch noch drüber sprechen.
Auf jeden Fall.
Aber gerade in meiner Funktion, glaube ich, ist es einfach auch schön, wenn man weiß, es geht beides. Und ich glaube, die jungen Frauen von heute sind dankbar drüber, dass man einfach auch in Berlin sieht, dass auch beides geht, aber es ist natürlich wie für jede berufstätige Mama sehr herausfordernd und ein gutes Zeitmanagement braucht man da und auch eine gute Organisation und eine tolle Familie, die einem den Rücken frei hält. Aber das ist, glaube ich, in jeder guten Familie so, wenn beide Elternteile berufstätig sind.
Also insofern auch mal Lob für einen tollen Mann, unbekannterweise.
Sich freuen.
Ganz modern, ja, schönen Gruß unbekannterweise, genau, toll.
Wir kommen jetzt aber nicht umhin, wir sind ja eine Woche entfernt von der Europawahl, auch über dieses zurückliegende Ereignis zu sprechen. Da ist jetzt noch viel im Fluss, vielleicht können Sie uns da so ein bisschen was aus dem Nähkästchen auch berichten. Herr Warnecke und ich, wir haben uns da intensiv über Frau von der Leyen, über die Brandmauer ausgetauscht. Und was sagt das auch so ein bisschen über den Status quo in unserem Land aus, wie die Leute hier gewählt haben? Da würde uns Ihre Einschätzung sehr interessieren.
Gerne. Also man kann fast festhalten, die Ampel ist abgewählt. Wenn man sich anschaut, wie die Ampel am vergangenen Sonntag abgeschnitten hat, dann ist das ein klares Signal, dass die Menschen hier in Deutschland wirklich eine Veränderung wollen und aktuell nicht zufrieden sind mit der aktuellen Bundesregierung. Mhm. Was uns natürlich sehr erschrocken hat, das war das Ergebnis der AfD und der BSW, dass sie einfach in bestimmten Teilen sehr stark abgeschlossen haben. Mhm. Muss aber festhalten, dass wir stärkste Kraft sind in der CDU, dass wir wieder zurück sind. Wir haben über 30% geholt. Wir sind gestartet bei der Bundestagswahl bei 24,1%, haben jetzt über 6% zugelegt. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben aber natürlich in der Union noch Luft nach oben. Daran arbeiten wir, das Potenzial noch auszuschöpfen. Und wir müssen mit Themen vorangehen, wir müssen sagen, wie können wir das Land besser aufstellen? Deutschland kann es besser. Und ich möchte gar nicht groß die Ampel kritisieren, sondern ich möchte den Menschen vor Ort zeigen, wir als Union haben wir dann einen klaren Kurs. Wir wissen, welche Themen wir verändern wollen, wenn wir wieder regieren. Wir werden auch einen 10-Punkte-Plan vorlegen zur Bundestagswahl, was wir die ersten 100 Tage ändern möchten, damit wir einfach auch die Wählerinnen und Wähler von uns überzeugen können, dass es wirklich jetzt wichtig ist, dass es einen Wechsel dann auch gibt.
Oh, da muss ich mal spannend nachfragen. Es gibt ja schon so einen 10-Punkte-Plan von der CSU. vom Kloster Seeon. Und da, da ist zum Beispiel ein Vorschlag drin, den wir ganz toll finden, nämlich die Möglichkeit, die Erbschaftssteuer oder gegen die Erbschaftssteuer die Modernisierungskosten zu rechnen. Also wenn man als Kind das Elternhaus erbt und das durchmodernisiert, dann kann man das eins zu eins mit der Erbschaftssteuer verrechnen. Ist das auch sowas, was in dem 10-Punkte-Plan der CDU drin steht? Ist das der CSU-Plan vielleicht gar? Oder gibt's da, ist es noch nicht ganz raus sozusagen?
Ich bin ja stellvertretende Generalsekretärin der CDU, ja. Deswegen kann sich das dann schon noch unterscheiden. Und am Schluss werden wir natürlich mit der CSU gemeinsam dann schon schauen, welche Punkte dann in diesen 10-Punkte-Plan reinkommen. Bei uns geht es eher, also das Thema nehme ich gerne auch nochmal mit, aber aktuell ist, was uns wirklich wichtig wäre, das Heizungsgesetz rückgängig zu machen, was für viel Unmut gesorgt hat, ja auch bei ihren Mitgliedern. Und das ist uns einfach auch wichtig. Seit dem Heizungsgesetz habe ich das Gefühl, die Leute sind verunsichert. Sie wissen immer, was gilt, in welche Richtung geht es. Mhm. Es wurde dann gar nicht in diesem Maße dann ja verabschiedet, wie es ursprünglich von Habeck angekündigt wurde. Aber wir werden auch das Bürgergeld wieder abschaffen. Wir sagen, wir möchten die neue Grundsicherung einführen. Dazu hat man gestern eine Aktuelle Stunde. In die Richtung wird es auch gehen. Wir werden aber auch Richtung Steuern was vorlegen. Da wird die Erbschaftssteuer eventuell, möchte zu viel verraten, vielleicht auch eine Rolle spielen. Aber dann möchten wir schon den Menschen mitgeben, wir haben verstanden, wir müssen jetzt grundlegend was ändern, damit das Land wieder auf Kurs kommt. Wenn man sich anschaut, wie das Wirtschaftswachstum wirklich von Monat zu Monat runtergeht, wie die wirtschaftliche Lage aussieht und wie es natürlich auch bei den Hauseigentümern immer mehr auf sie einkommt. Wir reden ja nachher noch über die Grundsteuer.
Ja, ja.
Ich glaube, da braucht es einfach jetzt Antworten, wie die Menschen auch vor Ort entlastet werden. Weil so wie es aktuell läuft, kann es nicht weitergehen.
Also Herr Warnecke, Sie sehen, da ist noch ein bisschen Spielraum. Ne? Sie will vielleicht auch nicht
bisschen,
alles verraten,
ja,
aber dann haben
immer
Sie,
neugieriger
Sie haben da ja auch dann möglicherweise noch ein bisschen Spielraum zu lobbyieren, was ja Ihr Job ist. Also
ein Glück, ja. Ich bin ja gleich arbeitslos hier. Also, aber da ist natürlich die spannende Frage. Wir haben das ja auch schon vom Parteivorsitzenden vernommen, der auch gesagt hat, das Heizungsgesetz soll zurückgedreht werden. Das ist natürlich immer so die spannende Frage, wie und an welchen Schrauben und an welchen Punkten gibt's da schon ein paar konkretere Informationen, die wir mit aufgreifen können, denn es ist ja eine hochkomplexe Angelegenheit, zumal ja jetzt die kommunale Wärmeplanung schon begonnen hat und man weiß ja auch gar nicht, kommt man überhaupt weiter an Gaslieferungen ran, ja oder nein. Also das sind so viele Fragen offen. Übrigens, da haben Sie völlig recht. Extreme Verunsicherung, das spüren wir unseren Mitgliedern und natürlich gerade bei den Älteren auch die große Sorge, die Anforderungen überhaupt bezahlen zu können. Das ist ja teuer. Und mit teuer meine ich, es übersteigt einfach einen Rentnerhaushalt mit einer klassischen Durchschnittsrente. Der ist finanziell völlig überfordert. Und diese Sorge wegzunehmen ist, glaube ich, mehr als nur wichtig. Das ist elementar. Aber kann man sagen, es wird dann zurückgedreht auf den Stand vor Habeck und dann nachgeguckt, was nach der Wärmeplanung ist oder ein bisschen Verbindlichkeit in der Wärmeplanung drin. Wie gibt's da schon konkretere Überlegungen?
Also der Akteur, Sie haben es angeschnitten, wir hätten in der Union erstmal die Wärmeplanung aufgesetzt und wenn man die weiß, wie Deutschland heizt und wie die Struktur ist in den Bundesländern, hätten wir ein Heizungsgesetz draufgesattelt. Jetzt hat ja die Ampelregierung erstmal ein Heizungsgesetz verabschiedet und dann die Pflicht eingeführt, eine Wärmeplanung, dass die Kommunen sagen, wo ist denn Fernwärme möglich, wo kann ich im Endeffekt nur mit Gas heizen und mit anderen Energieträgern. Und das sagen wir schon klar, erst die Wärmeplanung abwarten und dann das Heizungsgesetz. Wir würden zu dem zurückgehen, was wir davor hatten, damit sind wir gut gefahren, die Förderstruktur war klar und was ich immer wieder feststelle in den Gesprächen, wenn ich deutschlandweit unterwegs bin als stellvertretende Generalsekretärin, die Leute sind verunsichert, vor allem sind die älteren Leute verunsichert, weil die sagen, mich hält diese Heizung noch aus. Und wenn ich kann die dann noch eventuell flicken, aber wenn dann die Sachen scharf geschaltet sind ab 2029, brauche ich dann noch 65% dementsprechend an erneuerbaren Energien. Ich brauche einen Berater, der mich da berät. Das sind alles Kosten, aber die Kosten für eine Heizung für die 30.000 Euro oder was sie für das Haus kostet, die habe ich gar nicht mehr. Und da müssen wir die Leute wieder abholen, dass sie im Eigentum auch alt werden können. Ich finde, und so war es auch bei meinen Großeltern, die haben sich selber ihr Haus wirklich auch hart abgespart und möchten da drin auch alt werden, soweit es natürlich gesundheitsbedingt geht. Aber wir wollen doch in der Politik und wir als Union keine Vorschriften machen, wie die Menschen im Alter leben, sollen so leben, Leben, wie es die Gesundheit und wie es Ihnen persönlich am besten gefällt. Und da darf das Heizungsthema aber nicht das Argument sein, dass Sie ausziehen müssen, weil Sie es sich finanziell nicht mehr leisten können.
Und das beruhigt Millionen.
Ja, also die Erfahrung ist ja so, Herr Warnecke sagt das hier häufig, die in den 900 Ortsvereinen von Haus und Grund, die Beratungen sind übervoll. Ja, werden richtig Seminare gemacht in großen Mehrzweckhallen, weil die Menschen einfach jetzt verunsichert sind.
Ja, also ein bisschen, wir gehen meistens in schöne Seele. Also jetzt Mehrzweckhallen, man kriegt ja nicht einen Hammer.
Ich habe gehört, da musste eine extra Halle, ich weiß gar nicht mehr, in West, also irgendwo in NRW eine extra Halle angemietet werden, weil die das in ihren Seelen nicht mehr stattfinden lassen konnten. Aber gut.
Das ist in der Tat also, so. Es ist der Beratungsbedarf ist riesig.
In den 900 Orts, mehr als 900 Ortsvereinen, mehr als es Wahlkreise gibt im Übrigen, ja, so Haus und Grund ist natürlich in der Fläche da gut vertreten. Das hören wir allen halben. Viel wichtiger ist aber, also die Kommunikation ist ja eines, das hat die Ampel ganz offensichtlich versemmelt, das weiß sie auch selbst. Womit können die Leute da rechnen? Ne? Also Wohlstand steht offensichtlich an Nummer eins, das hat uns die Europawahl auch gezeigt. Die Leute haben Angst um ihren Wohlstand. Ja, was soll wieder so den Ruck durchs Land geben? Womit wollen sie den Leuten wieder Vertrauen geben?
Zum einen wieder mit verlässlicher Politik, dass wir, wenn wir Sachen verkünden, dass sie auch zeitnah umgesetzt werden. Mittlerweile müssen Sie mal beobachten, kommt einer der Koalitionspartner mit einem Vorschlag und dann wird er eine Woche lang diskutiert und danach ist dieser Vorschlag wieder weg. Und ich glaube, Vertrauen wieder in die Politik zurückzugewinnen und auch klar zu machen, wir hatten einen Kurs für dieses Land. Deutschland soll es auch wieder besser gehen und wir müssen vorangehen und vor allem auch Planungssicherheit. Wenn wir bei dem Thema Haus und Grund bei den Eigentümern sind, das ist gerade die Abschaffung, wenn man dann von heute auf morgen ein Förderprogramm einstellt, es gar keine Förderprogramme mehr gibt, dass sie im Endeffekt sagt, das, was seit Jahren eigentlich voll verlässlich und selbstverständlich war, von heute auf morgen abgeschafft wird, ohne große Ankündigung. Da braucht es Verlässlichkeit in der Politik. Es braucht aus meiner Sicht aber auch, dass die Menschen wieder das Gefühl haben, dass die Fleißigen im Land wieder eine Stimme haben, dass wir sagen, der, wo arbeiten geht, hat mehr in der Tasche, mehr netto vom Brutto. Wir haben den Vorschlag, unser Generalsekretär Carsten Linnemann, wer über 40 Stunden arbeitet, um Unternehmen Überstunden macht, dass er diese Überstunden steuerfrei ausgezahlt bekommt und nicht 60% des Finanzamts. Wir haben viele Rentnerinnen und Rentner, wenn die sagen, die Rente reicht nicht, wir haben gestiegene Energiekosten, die Grundsteuer kommt noch. Wie kann ich mir das dazu verdienen? 2000 Euro steuerfrei. Der Arbeitgeber freut sich, dass das Know-how in der Firma bleibt und der Rentner freut sich, dass er einfach auch steuerfrei noch was dazu verdient. Wir brauchen wieder so einen Aufbruch im Land, eine Zuversicht und ich glaube das, und da bin ich wieder überzeugt, das gibt's nur mit Union.
Also ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, es hört sich so an, als hätten sich Herr Warnecke und Frau Stumm vorher abgesprochen. Ich bürge dafür, dass es nicht so ist, weil Herr Warnecke sitzt da und nickt einfach nur. Das ist ja jetzt
ist hier auch mal gut, oder?
Sie können sich ja auch mal als Präsidentin bewerben. Also das wäre
Da würde ich jetzt dann auch mal sagen. Bisschen möchte ich auch noch.
Ich bin mit meinem Job wirklich sehr zufrieden.
Die müssen mal Rollen tauschen sozusagen. Aber jetzt kommen wir mal vielleicht zu einem Thema, was ja nicht so ein Wohlfühlthema ist, ja, nämlich oder was allgemein natürlich unsere Gesellschaft auch sehr bewegt, ist das Thema jetzt des Hochwassers. Ja, es hat sehr viel geregnet in Deutschland. Es gab an vielen Stellen Hochwasserunglücke. Es wird schon viel länger auch seit dem Ahrtal über eine Pflichtversicherung hinsichtlich Elementarschäden gesprochen. Da gibt es auch einen großen Dissens zwischen sowohl der Versicherungswirtschaft, aber auch den Eigentümern, Herrn Warnecke, und auch vielen in der CDU in den Ländern. Herr Warnecke, vielleicht geben Sie nochmal einen kleinen Überblick über die Position von Haus und Grund zum Thema Elementarschaden, Pflichtversicherung. Ja.
Sehr gerne. Also knapp gesagt, wir empfehlen jedem, eine Elementarschadenpflichtversicherung abzuschließen. Wir wenden uns aber gegen Versicherungszwang. Aus dem einfachen Grund, weil es Menschen gibt, die vermutlich keine Pflichtversicherung brauchen oder wollen. Und jetzt die immer nur mit einzubeziehen, damit andere, die an riskanterer Stelle stehen, da einen Teil Versicherungsteil haben, das sagt uns nicht so ganz zu. Wir sind eben der Verband, der sagt, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung ist das A und O. Und wir sehen auch ehrlich gesagt nicht, und da sind wir dann mit der Versicherungswirtschaft einer Meinung, dass es eine einigermaßen bezahlbare Elementarschadenpflichtversicherung gibt, die gleichzeitig alle Schäden übernimmt und den Staat ausschließt. Also es gibt zum Beispiel die Variante günstige Versicherung. Es werden alle Schäden übernommen, aber Beispiel Frankreich, der Staat springt trotzdem noch ein, weil das Geld regelmäßig nicht reicht. Oder man müsste sagen, es gibt nur eine ganz kleine Ausschüttung im Versicherungsfall, weil die Versicherungsprämien so niedrig sind, dass es einfach schlicht und ergreifend sich für die Versicherung nicht lohnt, was anderes anzubieten. So, und das ist die Herausforderung, die wir haben. Also die Versicherung scheint uns nicht attraktiv. Und deswegen stört uns das so ein bisschen, dass wenn wir wieder so ein Schadenereignis haben, wie gerade jetzt, dass in dem Moment über eine Pflichtversicherung geredet wird, ja, und nicht darüber, wie man in Zukunft Schäden verhindern kann. Denn das wäre eigentlich das Thema, auf das man müsste.
Genau, jetzt komme ich zum Staat und auch zu den Ländern, die natürlich sagen, wir können das alles irgendwann nicht mehr bezahlen. Es muss dort nach dem Vorbild der deutschen Rentenversicherung etc. ein System geben, Frau Stumpf.
Richtig, bin ich ganz bei Ihnen und vor allem kann ich berichten, ich komme ja aus Süddeutschland, wie Sie hören, wir sind ja sehr stark betroffen gewesen, ja, auch mein Wahlkreis. Und ich habe gerade so einen Fall, wo ich letzte Woche dann im Hochwassergebiet bei uns war, wo es keine Elementarschadensversicherung gab, weil im Endeffekt die Versicherung da keine abgeschlossen hat. Und gerade für solche Fälle, wo es aufgrund vom Hochwassergebiet gar keine Versicherungsleistung gibt, da glaube ich, wäre so eine Pflichtversicherung gerade das Richtige, weil wenn es dann eintritt, gerade in dem Fall, Totalschaden, alles unter Wasser, die sind wirklich kurz vorm Ruin, weil sie einfach keine Versicherung bekommen haben in dem Fall. Da wäre es gut gewesen, es würde eine Pflichtversicherung geben, dass alles dann auch wirklich abgesichert ist. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch nochmal in die, politisch alle in die Pflicht nehmen. Wir haben als Union vergangene Woche und vergangene Sitzungswoche einen Antrag eingebracht, Elementarschadenversicherung fit für die Zukunft machen. Und wir als Union sagen schon, dass wir hinter der Elementarpflichtversicherung stehen, weil wir das einfach die letzten paar Jahre sehen, das Ahrtal, dann ist im Saarland, in Baden-Württemberg, in Bayern, dass es da schon einen Bedarf gibt, dass wir uns hier versichern. Nur die Hälfte der Hauseigentümer hat diese deutschlandweit. Ja. In Baden-Württemberg liegt die Globode bei 95%. Ja. Wir sind da einfach auch besser ausgestattet. Aber es gibt dann trotzdem so Fälle, wie ich Ihnen geschildert habe, die einfach keine bekommen aufgrund im Hochwassergebiet. Ja. Und da wäre die Pflichtversicherung, glaube ich, schon einen richtigen Weg, damit wir im Endeffekt zukünftig gut vorbereitet sind und weniger der Staat einspringen muss. Weil es einfach verlässlich auch wäre.
Also ich hab nichts dagegen, wenn der Staat an der Stelle einspringt. Also ich sag mal so, die Leute...
Gut, Sie glauben, er wird es irgendwann nicht mehr machen, oder?
Nö, das glaube ich eben nicht. Also ich meine, die Leute, die jetzt stark betroffen sind und keine Pflichtversicherung bekommen, haben ja offensichtlich ihre Immobilien...
Die keine Versicherung bekommen, nicht?
Die keine Versicherung. Entschuldigung,
ja, genau. Die keine Versicherung. So Umbrecher ist
das,
es ja,
das Wort ist so, Mensch, Sie sind heute so nachsichtig mit mir. Das ist, Frau Stumpf entfaltet gute Wirkung auf Sie, muss
ja,
ich jetzt mal sagen.
Wir sollten das häufiger
zu dritt machen. Es wird immer gleich auf mich eingestichelt und heute nur Nachsicht, das ist ja unglaublich.
Ja, das kann sich ja noch ändern. Gut, dass Sie mich darauf hinweisen. Ja.
Okay, gut, dann zurück zur Normalität. Ja. Dann, es ist ja so, dass die Immobilien an Stellen stehen, wo sie genehmigt wurden. Das sind ja sozusagen auch Fehler der Vergangenheit. Es sind zum Teil auch Stellen, wo das Wasser heute erst hinfließt, weil im Nachgang die Natur so verändert wurde und die Rahmenbedingungen, dass heute das Wasser an dieser Stelle vorbeifließt.
Es sind jo, das also ist viele, ihre Herleitung, viele staatliche
Eingriffe, die dazu geführt haben. Es baut doch kein Immobilieneigentümer sein Haus an eine Stelle, wo er sagt, da geht's regelmäßig unter. Und das Absurde ist, wenn man jetzt ins Ahrtal
geht, aber auch die Verwaltung genehmigt ja an keiner Stelle, wo sie nicht im Voraus weiß. Also man könnte jetzt sagen, die Schuld oder die Nichtschuld liegt irgendwie
Herr Flügel,
bei keinem.
Das ist ihre Staatsgläubigkeit, die da immer wieder durchkommt. Ja. Also im Ahrtal haben wir die absurde Situation, dass die Ersatz Zahlungen geleistet werden mit der Verpflichtung, an exakt derselben Stelle wieder aufzubauen.
Ja, das ist natürlich irre.
Weil
das
sich stimmt. Die Kommunalverwaltung nicht in der Lage sieht, Ausweichgrundstücke oder Ausweichstellen anzubieten. Das ist absoluter Wahnsinn.
Nee, das ist Wahnsinn.
Wenn das Haus gerade weggeschwemmt wurde, vollständig an der Stelle wieder aufzubauen. Das ist das, was wir da erleben. Und deswegen sehe ich den Staat in seiner Gesamtheit, der ja auch jetzt kein abstraktes Gebilde ist, das sind wir ja alle, da ein Stück weit in der Pflicht ist. Aus meiner Sicht ein Stück weit in der Ausprägung des Sozialstaates, die wir da haben. Wir alle sind eine Gemeinschaft, wir bezahlen Steuern und wenn jemand in eine so krasse Notlage kommt, dann kann eben auch der Staat in Gestalt der Bundesländer einmal eingreifen. Und dass die sich bei jedem einzelnen Hochwasser wegducken und automatisiert sagen, wir brauchen eine Pflichtversicherung, das finde ich ein bisschen zu wenig.
Und weil ich jetzt, wenn ich aktuell aus meinem Wahlkreis berichten kann, und ich hatte die Woche einige Gespräche geführt, die Menschen sind mit der Lage ja schon überfordert, weil einfach ihr Hab und Gut weggeschwemmt ist. Und dann habe ich die Bundesregierung befragt, ich habe es Ihnen ja vorgelegt, die Bundesregierung befragt, Scholz geht durchs Hochwassergebiet und sagt, es wird Hilfen geben. Auf meine Anfrage der Bundesregierung heißt, es sind die Länder zuständig. Das heißt, der Topf vom Bund erstmal wird nicht aufgemacht. Er verweist an die Länder und die Länder sagen, wir haben Landesförderprogramme, ich kann es für Baden-Württemberg sprechen, da muss eine Schadenssumme von 100 Millionen erreicht werden, dass da Geld fließt. Da muss sich der Dame mitbringen, heulend ist sie am Telefon gewesen, dass sie erstmal kein Geld bekommt, dass sie das selber dafür gucken muss. Und in dem Fall ist da wirklich ein enormer, also wirklich ein enorm krasser Fall, weil sie gar keine Versicherung hat bekommen können, weil sie in diesem Hochwassergebiet ist, aber es ist eine gewachsene Struktur und das wurde später dann sozusagen zum Hochwassergebiet ausgewiesen und die Bundesregierung sagt einfach, es gibt GAG-Mittel, diese Strukturmittel für den ländlichen Raum, die letztes Jahr auch noch gekürzt worden sind. Aber darüber hinaus gibt es zum Bundes- und Landesregierung aktuell wenig. Die Landesregierung prüft noch, aber es ist für denjenigen, der ein Hochwasserereignis hat und innerhalb von 2-3 Tagen überlegt, wie kann ich denn wieder aufbauen und wie kann ich beispielsweise in dem Fall meinen Lebensmittelmarkt vielleicht wieder aufmachen, um die einfach die Versorgung vor Ort zu gewährleisten, ist es unbefriedigend, wenn sich die Politik halt immer nur wegduckt. Und für solche Fälle, glaube ich, wäre das dann wirklich eine sehr sinnvolle Variante, dass einfach auch die Gemeinschaft hier sich beteiligt mit dieser Elementarschaden.
Also ich nehme das jetzt mal positiv. Das ist ja auch das Zeichen, weniger Staat, mehr privat. Das sehr finden schön, wir ja auch gut. Ja, insofern, ja.
Also Herr Warnecke weiß, wie man die Sachen gut framet. Ne? Das ist, das kann er in seiner Eigenschaft. Aber letztendlich auch hier muss ich feststellen, da ist auch ein bisschen mehr Raum für ihre.
Ja, ich glaube, das ist eine spannende Debatte. Ne? Also ja. Ich glaube, an dem Punkt sind wir uns völlig einig. Es reicht nicht aus, dass der Kanzler zu Wahlkampfzwecken dahin fährt, allen nett auf den Rücken tätschelt und dann wieder wegfährt. Da muss natürlich auch Handlung dahinter sein. Und das, ich denke, das kann man von einem sozialdemokratischen Bundeskanzler auch erwarten.
Baden-Württemberg, jetzt komme ich zum nächsten Thema, hat in anderer Form von sich bemerkbar gemacht, nämlich gibt ein aktuelles Gerichtsurteil hinsichtlich eines Themas, was zu den Top-Themen des Verbandes in den letzten Jahren gehört. Stichwort Grundsteuer. Jetzt dürfen Sie nochmal, Herr Warnecke, aber.
Soll ich mal so richtig juristisch?
Nee, also vor allen Dingen sollten Sie mal kurz.
Mal kurz, ja. Okay, schwierig.
Also ich weiß, gestern. Aber ich gehe dann auch rein direkt.
Ne? Okay, alles
klar. Ich möchte, unseren Gast dann nochmal hören.
Gästin, ja, Sie. Ja. Also, wir hatten tatsächlich an einem Tag 3 Urteile. 2 Urteile betrafen das Grundsteuermodell in Baden-Württemberg, das ja, ich sage jetzt mal, das grünste Modell ist, erstaunlicherweise rein grundstücks- und wertbezogen. Da wurden die beiden Musterklagen, die unsere baden-württembergischen Kollegen zusammen mit dem baden-württembergischen Bund der Steuerzahler geführt haben, erstmal abgewiesen. Das heißt, da müssen wir jetzt auf die nächsten Musterklagen warten. Aber das positive Signal kam vom Bundesfinanzhof mit Blick auf das Scholz'sche Grundsteuermodell, das Bundesmodell, das ja in den meisten Bundesländern in Kraft ist. Und der Bundesfinanzhof, das war ein Eilverfahren, deswegen geht das jetzt nicht zum Bundesverfassungsgericht, hat aber hier klar erblicken lassen, durchblicken lassen. Richter sind ja eigentlich immer sehr, sehr zurückhaltend, vor allen Dingen, wenn sie das schriftlich niederlegen, aber klar durchblicken lassen, dass es da zumindest schon mal einen Punkt, und dem es in dem Verfahren gibt im Gesetz, der gut und gerne verfassungswidrig sein könnte. Und das ist genau das Signal, was wir uns erhofft hatten. Da, weil es ein Eilverfahren ist, geht das jetzt nicht zum Verfassungsgericht, aber das Signal ist extrem positiv, geht um die Bodenrichtwerte und dass man als Bürger nicht berechtigt ist, nachzuweisen, dass der Bodenrichtwert, der für das eigene Grundstück angesetzt wird, zu hoch, zu niedrig, auf jeden Fall falsch ist. Und dieser Ausschluss, überhaupt Gegenrede erheben zu dürfen, der scheint den Bundesfinanzhof auch so umtriebig zu machen, dass wir jetzt absolut gute Hoffnung sind, dass beim nächsten Hauptsacheverfahren oder dem ersten, und wir haben ein paar auf den Weg gebracht, der Bundesfinanzhof dann auch beim Verfassungsgericht vorlegt, mit der hoffentlich positiven Folge, dass sie neue Arbeit bekommen und ein neues Gesetz auf den Weg bringen können.
Also Frau Schumm, Sie merken, das war nicht kurz, ja. Ne, dass Sie jetzt auch nochmal kennengelernt haben. Aber Sie haben mir schon vorhin gesagt, das Thema brennt Ihnen auch unter den Nägeln, bei den Leuten bei Ihnen im Wahlkreis insbesondere, wo Sie herkommen.
Ich bin ja als stellvertretende Generalsekretärin deutschlandweit unterwegs und es gibt keine Veranstaltung, wo ich nicht auf die Grundsteuer angesprochen wird. Weil einfach die Grundsteuer, und viele haben jetzt die letzten paar Monate ihren Grundsteuermessbescheid bekommen. Was machen die Menschen? Sie nehmen den Grundsteuermessbescheid, ihren Hebesatz und fallen aus allen Wolken. Die rufen dann bei Ihnen an und bei mir. Und dann stellt man fest, was können wir denn machen? Jetzt möchte ich hier auch den Bundeskanzler in die Pflicht nehmen, der damals Finanzminister war. Der sagte, die Reform der Grundsteuer wird aufkommensneutral stattfinden.
Auch auf dem Zentralverband Tag von Haus und Grund hat er das, haben alle gelacht, aber
er ist ja noch weitergegangen. Er hat gesagt, kein Bürgermeister könne es sich leisten, die Hebesätze nicht zu senken. Das verspreche ich Ihnen.
Haben alle auch nochmal gelacht. Jetzt dürfen Sie wieder.
Und da sind wir beim Thema. Danke, dass Sie das so ausgeführt haben, weil mittlerweile die Haushaltslage bei unseren Bürgermeistern, wenn ich mit denen spreche, die sagen, sie sind einfach mit den Themen, mit denen sie seit Jahren konfrontiert werden, die Energiekrise, die Migrationskrise, die Themen auch im sozialen Bereich, der Haushalt, in dem die kommunale Haushalte geben das teilweise nicht her, dass die Grundsteuer aufkommensneutral ist. Weil das heißt, sie müssten den Hebesatz so weit senken, damit unterm Strich, es wird nicht in allen Fällen funktionieren, aber dass sie berechnen, was dieser Durchschnittshebesatz dann sein könnte, damit die Grundsteuer bei den Bürgerinnen und Bürgern aufkommensneutral bleibt. Jetzt habe ich schon einige Bürgermeister am Telefon gehabt, sagst du, Frau Stumm, ich würde es ja gerne machen, aber mein Haushalt bricht mir ja eh schon auseinander. Wir haben die Gewerbesteuer, wir haben Rezession, wir haben Einbruch der Gewerbesteuer, da habe ich ja schon in der Gewerbesteuer weniger Geld in der Staatskasse oder in der Stadtkasse und jetzt muss ich im Endeffekt noch bei der Grundsteuer einfedern lassen. Das können wir uns einfach nicht leisten und dann ist einfach die Grundsteuer das erste Instrument, wo der Bürgermeister sagt, da gehe ich dann mit dem Hebesatz hoch. Und das sehe ich schon mit großer Sorge. Und da müssen wir, so sehe ich meinen Job, den Bundeskanzler in die Pflicht nehmen, der einfach das auch gesagt hat, es wird aufkommensneutral sein. Da muss er immer wieder mit Bundesmitteln die Kommunen und Länder ausstatten, damit die den Spielraum den Kommunen geben können, die Länder. Oder er muss einfach an dieses Grundsteuermodell nochmal ran. Vielleicht gibt es das Urteil dann. Wir hatten ja schon ein Urteil, weswegen wir es geändert haben. Aber wenn dann nochmal ein Urteil kommen sollte, dass es nicht gerecht sein sollte oder die von Ihnen eingereichten Klagen Erfolg haben, kann es schon sein, dass wenn wir wieder regieren, und das hoffe ich doch sehr stark, ab 25, dass wir dann nochmal an das Grundsteuermodell ran müssen. Aber es muss wirklich so sein und das ist uns als Union wichtig. Jeder soll selber entscheiden, in welcher Wohnform er lebt, ob er in einem Einfamilienhaus wohnt, in einer Wohnung. Aber es kann nicht sein, dass die Grundsteuer so extrem hoch ist, dass es die Eigentümer sich nicht mehr leisten können oder dass so stark auf die Miete sich abschlägt, dass im Endeffekt auch die Mieten wieder exorbitant dann diesbezüglich steigen. Und das sagen wir als Union, daran müssen wir definitiv den Kanzler messen und wir müssen auch schauen, dass im Endeffekt die Bürgerinnen und Bürger nicht weiter belastet werden.
Also vielleicht nur ergänzend, weil der Weg ist nachvollziehbar. Mir ist immer ganz wichtig zu sagen, wir sind nicht in so einer Fundamentalopposition wie so ein paar extreme Parteien, die sagen, hier Grundsteuer abschaffen. Ich glaube, Eigentümerinnen und Eigentümer wissen sehr genau, dass ihre Immobilien nur dann in einer ordentlichen Stadt oder Gemeinde stehen, wenn die Stadt oder Gemeinde auch ein bisschen Geld hat. Das heißt, es muss eine vernünftige Grundsteuer geben, sie muss eben nur für alle fair erhoben werden. Und wenn ich das sozusagen der CDU-Spitze mitgeben darf, wir würden uns natürlich freuen, wenn jetzt schon zum Beispiel CDU-geführte Bundesländer sagen, wir warten gar nicht erst ab, bis vielleicht aus Karlsruhe der Daumen gesenkt wird. Es kann ja schon jedes Bundesland einen eigenen Weg gehen. Das ist jetzt in Baden-Württemberg, vermutlich der Ministerpräsident nicht mitmacht, müssen wir nicht drüber reden.
Könnte sein.
Könnte sein. Aber vielleicht, also so NRW, denke ich mal, da könnte man ja überlegen, oder Schleswig-Holstein. Das wären ja alles noch Bundesländer, in denen man nochmal den anderen Weg gehen könnte. Hätte den Vorteil, dass Klarheit herrschen würde für die Bürgerinnen und Bürger. Kann man alles umstellen, weil das Bundesmodell war ja das mit der größten Datensammelwut. Das heißt, die Informationen sind bei den Finanzbehörden vorhanden. Und ich glaube, das würde auch noch ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Ansonsten freuen wir uns, oder ich sag's mal so, auch wenn ich das leicht schwierige Verhältnis zur CSU natürlich kenne, aber das bayerische Grundsteuermodell gefällt uns schon ganz gut bei Haus und Grund. Insofern, nicht, dass ich jetzt bei allen Dingen die CSU empfehlen würde, aber also als Vorbild.
Könnte einen Anschein machen hier.
Ja, also bei dieser Modernisierungsmache, deswegen ich sag's extra dazu. Aber also bei dem Grundsteuermodell ist die CSU ganz, ganz gut voranmarschiert, muss man schon sagen.
Es war ein sehr geschmeidiger Vortrag, Herr Warnecke. Toll, bin echt begeistert.
Sie, ich weiß nicht, wenn ich Sie angucke, bin ich irgendwie provozierter, ne? Das ist,
ja, ich weiß, ich gucke da nicht vorbei. Das ist besser. Heute ich wirklich, genau, ich weiß auch nicht, was mit mir heute los ist. Bin da ganz aus der Spur. Bin voller Lob für Sie. Jetzt kommen wir mal zum Ende. Und Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt ein 10-Punkte. Programm. So, und jetzt habe ich mir schon gerade ausgemalt, so Punkt 3 oder 4 oder 5, der wird so das Thema Bauen und Wohnen beinhalten. Und da wird drin stehen, was zur Grundsteuer.
Also nach Grundsteuer, nach Heizungsgesetz, genau, nach Elementarschaden, ne? Pflichtversicherung, also, nach diesem Modell, also, Platz 5, das ist wunderbar.
So,
ja.
Nein, Herr Warnecke, in dem Punkt 5, der wird Bauen und Wohnen betreffen. Und da bringen wir jetzt
haben wir ein paar
Themen drunter gebracht. Ne? Heizungsgesetz abschaffen, Grundsteuer und. Und vielleicht tun wir auch noch was für die Eigentumsquote in Deutschland.
Ja, definitiv. Also wir sagen natürlich, die Wünsche der Menschen stehen für uns im Mittelpunkt. Und wer sich den Traum von eigenen vier Wänden erfüllen möchte, wird natürlich von der CDU unterstützt. Und deswegen, wenn wir auf den 10-Punkte-Plan kommen, was für uns ein wichtiges Anliegen ist, denn wir hatten erst vor kurzem im Präsidium der CDU Deutschlands ein Papier verabschiedet, Aufschwung für den Wohnungsbau, aber auch einen wichtigen Punkt da drin gehabt, die Grunderwerbsteuer neu auszurichten. Und die Grunderwerbsteuer, wir hoffen ja immer noch, dass wir das Grunderwerbsteuergesetz ändern können, dass wir auch, im Endeffekt ist ja ein Bundesgesetz, aber die Hebeberechtigung haben die Länder. Und wir haben teilweise eine Grunderwerbsteuer in den Bundesländern, das variiert zwischen 3,5 und 6,5% des Kaufpreises. Das ist natürlich in bestimmten Gegenden schon ein Kaufargument und für viele das Eigenkapital, was da schon drauf geht. Ja. Und deswegen sagen wir als Union, wir möchten am besten die Grunderwerbsteuer für den Ersterwerb abschaffen, das wäre erste Prio. Aber wenn das nicht geht, müssen wir dementsprechend das Bundesgesetz ändern. Aktuell ist es nicht der Fall. Deswegen sagen wir einen Freibetrag für die Erwachsenen von 250.000 Euro und für jedes weitere Kind 150.000. Wird schon praktiziert jetzt in Hessen. Die Hessen hatten das ja im Wahlprogramm drin und setzen das jetzt mit der SPD auch um. Da zeigt man auch, dass was man vor der Wahl versprochen hat, dass es danach auch umgesetzt wird. Allein schon für die jungen Familien, dass die Grunderwerbsteuer total freigestellt wird und darüber hinaus natürlich die Perspektive, dass es komplett abgeschafft wird für den Ersterwerb. Ich spreche nur von Ersterwerb. Ja. Wir können uns das, glaube ich, aufgrund der Finanzlage nicht leisten, komplett die Grunderwerbsteuer abzuschaffen. Aber wir müssen an die Parameter hin und wir müssen auch einfacher bauen. Wir regulieren viel zu viel und geben zu wenig Spielraum. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Mittlerweile gibt es schon Vorschriften, wie man wie viele Steckdosen im Zimmer haben muss oder DIN-Normen, wie die Lüftungskonzepte sein müssen. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also wir können uns auch tot regulieren. Und da brauchen wir mehr Freiheit, wir brauchen einfach auch mehr Entschlackung. Und jeder sagt Bürokratieabbau, aber müssen sie es anpacken. Wir müssen einfacher bauen und auch kostengünstiger bauen, damit sich einfach auch die Familien, aber auch diejenigen, die Eigentum bilden möchten, das auch noch leisten können heutzutage. Früher, vor 20 Jahren, war das tendenziell leichter möglich. Und heutzutage, Sie kennen die Baupreise und insbesondere die Grundstückspreise in bestimmten Gegenden. Das kann nicht sein, sage ich Ihnen, dass heutzutage eine arbeitende Familie oder zwei Elternteile sich heutzutage kein Eigentum mehr leisten können in Deutschland. Das frustriert die Leute, weil sie keine Perspektive mehr haben. Und es führt dazu, dass mir die jüngere Generation sagt, ich arbeite nur noch 4 Tage die Woche, weil ich weiß, ich kann mir doch eh kein Eigentum irgendwann mal leisten. Dann mache ich doch einfach das im Leben, was mir Spaß macht. Und das möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber mein Ziel ist als Politikerin, dass ich sage, jeder, wer ein Eigentum sich leisten möchte oder bilden möchte, der muss es können und dafür setzen wir als Union den Rahmen.
Ja, das ist jetzt, ich würde sagen, auch wieder so fast wie eine Bewerbungsrede hier als Präsidentin für Haus und Grund, aber
also, kriegen Sie irgendwie eine Provision oder sowas bei Jobvermittlung
das ist ja sozusagen noch Teil meines, dass ich Sie ein bisschen von der Seite anschubse, aber gelingt mir heute nicht gut. Bin zu unkritisch mit Ihnen heute, Herr Warnecke. Es ist
zu unkritisch, zu freundlich.
Zu freundlich, ich weiß auch nicht, was mir heute Morgen ins Müsli getan hat. Herr Warnecke, ich meine, jetzt brauche ich Sie gar nicht mehr befragen, weil Frau Stump hat ja alles zur Eigentumsbildung gesagt, ne? Was im Prinzip auch Haus und Grund, also oder haben Sie noch einen guten Tipp, was da noch mit rein kann? Also Grunderwerbsteuer senken, Baupreise, ne? Also das ist ja im Prinzip unser Kanon hier.
Ja, ist richtig. Und bei der Grunderwerbsteuer, also da wäre dann nur noch das Tüpfelchen auf dem I, da gibt's jetzt nichts dran zu kritisieren an den Forderungen, aber das Schönste ist natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, den Ländern die Zuständigkeit für die Höhe wieder wegzunehmen. Also die Idee war ja, dass die Länder sich in den Konkurrenzkampf nach unten bewegen und faktisch bewegen sie sich nur nach oben. Also dieses Modellvorhaben ist gescheitert und da könnte man auch entschlacken und einfach sagen, hier, die Höhe wird vom Bund festgelegt, wie das früher einmal war. Länder bekommen die Zuständigkeit entzogen, wir haben wieder ein bisschen Entflechtung, bundesweit gilt das Gleiche. Aber wie gesagt, das ist das Tüpfelchen auf dem I, denn ist mir sofort klar, was dann passiert, wenn sie das vorschlagen. Dann haben sie endlose Debatten mit 16 Ministerpräsidenten, die sind im Zweifel unerquicklicher, als ab und zu mal von Haus und Grund zu hören, dass es da besser werden muss. Insofern, der Weg gerade in Richtung selbstnutzendes Eigentum ist gegeben, wenn man den Ersterwerb befreit, in welcher Form auch immer. Und das ist, glaube ich, das A und O. Wir haben nämlich zum allerersten Mal in den letzten 5 Jahren überhaupt seit Gründung der Bundesrepublik eine fallende Eigentumsquote gehabt. Und ich glaube, das verändert die Gesellschaft extrem, wenn die Menschen nicht mehr in der Lage sind, sich den Traum zu erfüllen. Und die meisten Menschen haben eben noch den Traum von den eigenen vier Wänden. Und das zu unterstützen, aus Sicht des Eigentümerverbandes, genau das Richtige.
Frau Stump, Herr Warnecke, ich, wie gesagt, mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Liebe Zuhörende, nächstes Mal bin ich wieder kritischer mit Herrn Warnecke. Es war aber insbesondere mit Ihnen heute ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie sind hier ja sehr herzlich willkommen. Das hat Herr Warnecke ja mehrfach betont. Und ja, dann freuen wir uns auf das nächste Mal mit Ihnen. Und Herr Warnecke, machen Sie sich auf was gefasst. Ich muss mir, glaube ich, das nächste Mal so einen Rambo-Film vorher angucken. Mit so einer KI.
Da kennt man ihr Alter. Ne? Was ganz Böses, ein Rambo-Film. Ja.
Also ich habe ja schon mehrfach hier gesagt, dass ich gar keinen Fernseher habe. Deswegen fehlt mir da die Kreativität. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Herr Warnecke, machen Sie sich auf was gefasst beim nächsten Mal. Wir melden uns in Kürze wieder.
Da ziehe ich mich warm an für die Zukunft. Vielen Dank, Frau Stumm.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke.